Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
So, nachdem wir ja in der letzten Woche was über Eishockey gehört haben und Mr. Hockey sozusagen, werden wir heute uns mal wieder mit Football beschäftigen. Und zwar mit einer Person, die den Footballsport verändert hat. Jedenfalls das Spiel.
Okay, da gibt es aber sehr viele. Vielleicht noch einen Tipp geben, jetzt spieltaktisch oder tatsächlich auf dem Spielfeld?
Nee, die Taktik des Spiels hat sich durch ihn verändert. Und wir sprechen heute über Lawrence Taylor und die New York Giants der 80er.
Sehr spannend. Da bin ich gespannt drauf. Das interessiert mich. Da haben wir ja auch schon, ja, so, doch gerade so uns für Football interessiert.
Ja, man kennt ihn ja auch so ein bisschen aus Filmen und weil er so ein bisschen ein spektakulärer Typ war. So, bevor ich anfange, will ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen, mit der der Lawrence Taylor nämlich aus seiner Biografie beginnt. Ich werde das mal vorlesen. Ich fuhr mitten in der Nacht durch die schmutzigen Straßen von Spring Valley, New York, genannt The Hill. Ich brauchte dringend Kokain. An einer Ecke waren einige schwarze Typen. Als ich mit meinem Cadillac dort anhielt, stiegen zwei Typen auf der Beifahrerseite ein und auf dem Rücksitz. Der dritte kam an mein Fenster und verkaufte mir Kokain. Als mich der auf dem Beifahrersitz fragte, ob meine mit Diamanten besetzte Gold-Rolex echt sei, bekam ich irgendwie ein mieses Gefühl. Ich sagte, sie müssten aussteigen. Als der hintere Typ ausstieg, zog der Typ mit auf dem Beifahrersitz eine Waffe und rief, gib mir deine Uhr und deinen Ring. Ich sagte, hey, kein Problem. Ich hatte echt Angst. Gab ihm die Uhr und den Ring. Als er danach griff, gab er dem ausgestiegenen Typen die Waffe. Dieser wollte wieder einsteigen, aber die Tür meines Cadillacs hatte sich automatisch verschlossen. Mir war klar, jetzt oder nie. Mir war klar, sie würden mir das Auto klauen. Aber ich bemerkte, dass der Beifahrer zwischen mir und der Waffe jetzt saß. Ich stieg aufs Gas, raste um die Ecke und gab nochmal Gas. Dann hielt ich kurz an, schlug dem Beifahrer mehrfach ins Gesicht und schrie, gib mir meine Sachen zurück. Er gab sie mir zitternd zurück. Im Rückspiegel sah ich den Typen mit der Pistole hinter uns herrennen. Ich öffnete die Beifahrertür, schrie, steig aus. Er war aber wie eingefroren. Deshalb stieß ich ihn aus dem Auto, fuhr nach Hause und rauchte erstmal in Ruhe mein Crack.
Sehr geil. Also sehr ungewöhnlicher Einstieg in eine Sport-Podcast-Folge. Klingt eher nach einem sehr, sehr guten Mafia-Film.
Ja, das soll schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass der halt nicht nur Sportler war, sondern auch größere Probleme hatte.
Und sie offensichtlich in dem Fall zumindest teilweise lösen konnte.
Ja, aber das, man muss dazu sagen, das war während seiner Zeit als Spieler. Also wenn man es so nötig hat, dann nachts durch die Straßen zu fahren, ne, dann hat man wohl schon ein richtiges Problem.
Eine gewisse Abhängigkeit könnte da vorliegen, ja.
Aber fangen wir mal vorne an. Lawrence Taylor wurde als erster von drei Söhnen von Clarence und Iris Taylor in Williamsburg, Virginia geboren. Sein Vater arbeitete als Disponent bei den Werften von Newport News, während seine Mutter Lehrerin war. Also eigentlich gut bürgerlich. Taylor, der von seiner Familie nur Lonnie genannt wurde, war ein schelmischer Junge, sagen wir mal so. Seine Mutter sagte, er war ein ganz schwieriges Kind. Wo die anderen beiden Jungen um Erlaubnis bitten würden, um etwas zu tun, würde Lonnie es einfach von sich aus tun, ohne zu fragen. Und wenn man herausfindet, dass er irgendwie Mist gebaut hat, würde er erst einmal eine ganz große Geschichte erzählen. Sein Vater verbot ihm zum Beispiel mal, sein Fahrrad zu benutzen. Natürlich nahm Lonnie das Fahrrad, baute einen Unfall, dann versteckte er das Fahrrad und erklärte, man habe das Fahrrad gestohlen. Also er war schon ein Problemkind, sagen wir es mal so. Er klaute auch gerne mal Jeans bei Woolworths. Er ging dann in den Laden zurück, um sie umzutauschen, um damit Bargeld zu bekommen.
Preist.
Ja, also leicht kriminelle Ader hatten wir dann auch noch. Und ganz früh war schon klar, er wolle unbedingt reich werden. Das war sein Ziel. Auf der Highschool war Sport gar nicht so am Anfang so wichtig. Er spielte Baseball als Catcher, spielte ein bisschen Basketball, aber so richtig professionell war das nicht. Erst mit 15 Jahren fing er an, organisierten Football zu spielen an der Highschool. Da das ziemlich spät war, und da das schon ziemlich spät war, hatte er auch nicht viele College-Angebote.
Ja, den kannte ja keiner dann, ne?
Der war halt zu spät, ne? Und da zeichnete sich auch nicht ab, dass das ein Riesentalent ist. Er ging dann nach dem Abschluss 1977 auf die University of North Carolina in Chapel Hill. Dort wurde er allerdings ziemlich schnell Mannschaftskapitän und trug die Nummer 98. Ursprünglich war er ein Defensive Lineman, weil er schon für sein Alter extrem groß, schwer und stark war. Er wechselte dann aber 1979 zu den Linebackern. In seinem letzten Jahr 1980 erzielte er 16 Sacks in den Spielen und stellte damit einen Defensivrekord auf. Er wurde auch in die All-American-League-Mannschaft aufgenommen, also sozusagen das All-Star-Team des Colleges. Er war halt dann schon ein richtiger Star auf dem College.
Jetzt sollten wahrscheinlich verschiedene Angebote von Profiteams an ihn herangetragen worden sein, oder?
Genau. Was vor allem die Trainer bewunderten, war sein rücksichtsloser Spielstil, sowohl sich gegenüber als auch gegenüber den anderen. So erzählt der College-Trainer, als er Neuling war, wurde er erst ins Special-Team berufen. Er sprang gut 6 oder 7 Fuß in die Luft, um einen Punt zu blocken und landete dann auf seinem eigenen Nacken. Also ohne Rücksicht auf Verluste schmiss er sich da rein. Das beeindruckte natürlich die Trainer und sagten, wer hier so rücksichtslos ist, ne, der wird auf jeden Fall ein guter Pass-Rusher.
Kann man gebrauchen.
Ja. Auf dem College lernte er dann schon seine erste Ehefrau Linda kennen. Sie hielt ihn für einen Rüpel, einen Bully, und ging allerdings selber frontal auf ihn zu und fragte, warum er denn die anderen Leute so rumschubsen würde und warum er sich so viel besonders cool halten würde. Das hat ihm so imponiert, dass er dann begann, mit ihr auszugehen, beziehungsweise erst einmal darum buhlte, mit ihr ausgehen zu dürfen. Dabei stellte er sich anscheinend ziemlich charmant an. Also er hatte auch so eine charmante, ruhige Ader. Allerdings trotzdem nach den Spielen und an freien Wochen oder so feierte er wild mit seinen Mitspielern. Es wurde viel getrunken, es gab regelmäßig Schlägereien in Bars, das war sozusagen den ihr Hobby. Und er machte auch gerne so Quatsch, indem er Gläser zerbiss.
Wie bitte? Was?
Er hat so Gläser genommen und hat die zerbissen und dann auf dem Glas rumgekaut.
Nein, ernsthaft? Mhm.
Ja, das gibt's ja schon mal, sieht man ja schon mal in Filmen oder so, so dünne Gläser oder so.
Ja, okay.
Aber man muss sagen, er hat es immer geschafft, nie verhaftet zu werden. Also offiziell gab es nichts über ihn.
Immerhin.
1980 bekam seine damals erste Freundin auch gleich eine Tochter von ihm. Das ist nicht die Ehefrau, das war noch eine Frau, mit der er dann nicht zusammen war.
Wie Franz Beckenbauer.
Also er hatte schon direkt ein Kind. 1981 war dann der NFL-Draft und Lawrence Taylor wurde an Nummer 2 in der und Lawrence Taylor wurde in Runde 1 als zweiter Pick ausgewählt.
Was, von einem Nicht-Talent zum zweiten Pick, das ist mal eine wirkliche Karriere. Das schon ist schon eine Karriere.
Auf jeden Fall. Und in einer Umfrage, die vor dem Draft gemacht wurde, haben 26 von 28 General Managern gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, dann holen wir ihn.
Das ist mein Wort.
Einer von zwei, der das nicht wollte, das war Byrne Phillips. Der war gerade General Manager der New Orleans Saints geworden und der hatte den ersten Pick. Also alle anderen hätten ihn als ersten Pick schon genommen, nur der halt nicht. Also im Grunde war er der Top-Pick der Runde. Und das zeigt auch schon, dass zu der Zeit auch schon die Defense-Spieler schon ziemlich weit kamen in den ersten Runden. Also das war auch da schon extrem wichtig. Denn Lawrence Taylor, der war auch der beste College-Linebacker.
Was ich richtig sehe, ist doch so ein Linebacker in der Defensive mit dem Stoppen des Laufspiels des Gegners, dem Abfangen von Pässen, aber auch dem Blitzen des gegnerischen Quarterbacks aktiv, oder?
Genau so ist es. Also wir haben vorne in der Reihe natürlich die in der Reihe stehen und dahinter sind die Linebacker links, rechts und in der Mitte. Das komme ich auch nachher nochmal zu. Und die sind dann unter anderem für den Blitz zuständig. Also an dem Drafttag hat dann der General Manager der New Orleans Saints tatsächlich Taylor nicht genommen. Das Glück war vor allem für die New Yorker, dass sie den Nummer 2 Pick hatten. Und unter riesigem, tosendem Applaus wurde dann verkündet, dass die New York Giants Lawrence Taylor verpflichten. Denn damals fand auch immer der Draft in New York statt.
Ah ja, das war irgendwie Headquarter der NFL, glaube ich, zu der Zeit zumindest.
Genau, so Madison Square Garden war ja so, da hat das regelmäßig stattgefunden.
Das zeigt aber auch, wenn die den zweiten Pick hatten, dass die New York Giants in den 70ern ziemlich schlecht waren.
Ja, und das ist auch der Grund, warum der Lawrence Taylor gar nicht so begeistert gewesen ist. Denn der hatte gehofft, dass die Dallas Cowboys ihn draften. Das war eigentlich sein großes Ziel.
Die waren erfolgreich, aber die haben wahrscheinlich nicht so weit oben beim Draft auswählen dürfen.
Nee, leider nicht. Und auch die Tour so durchs Giants Stadium nach dem Draft, das hat ihn so gar nicht beeindruckt. Öffentlich hat er sich dann eine Rede von seinem Manager schreiben lassen, in der er dann angibt, wie begeistert er doch wäre, in der Tradition von Sam Huff, Andy Robustelli spielen zu dürfen.
Ja, das waren aber Namen aus den 50er und 60er Jahren gerade noch so, ne? Bezeichnenderweise nicht aus den 70ern.
Nee, genau. In den 70ern waren die Giants halt nicht gut. Das änderte sich allerdings dann, als Harry Carson ihn angerufen hatte und erklärt hat, er hätte mit einigen der Spieler und Trainern gesprochen und sie würden sehnlich auf ihn warten und würden ihn auch willkommen heißen. Also einer der Faktoren, warum die Giants den Taylor auch gewählt haben, war, weil er der angeblich sauberste Spieler im Draft gewesen wäre.
Sauberste? In Bezug auf was?
Ja, man hätte nichts negativ über ihn finden können. Keine Vorstrafen, keine Skandale. Er hat es geschafft, das alles unter dem Deckmantel zu halten. Und wenn man weiß, was nachher aus ihm wurde, ist das kaum zu glauben. Er wählte die Nummer 56 für sein Trikot, weil er ein Fan des Cowboys-Linebacker Thomas Henderson war. Wie sich später herausstellen sollte, war die Karriere von Taylor um ein Vielfaches erfolgreicher als die seines Vorbilds. Und vielleicht machen wir da erstmal einen kurzen Exkurs zu den New York Giants. Die Giants sind seit ihrer Gründung durch Tim Mara 1925 Mitglied der NFL, also schon sehr, sehr früh. Sie sind nach den Arizona Cardinals, den Chicago Bears und den Green Bay Packers das viertälteste Team der NFL. Und gerade in den frühen Zeiten waren die Giants erfolgreich. Sie gewannen die NFL 27, 34 und 38. Aber dann kommt eine lange Zäsur. Erst 1956 gewannen sie die Meisterschaft und zwar mit zwei ganz bekannten Coaches in der Offense und in der Defense, nämlich Vince Lombardi und Tom Landry. Also Vince Lombardi war der Offense Coach und Tom Landry war der Defense Coach. Das sind ja ganz legendäre Trainer, kann man sich ja kaum glauben, dass die im selben Team waren.
Ja, das ist wirklich unglaublich, ne? Also beide haben ja bei den Dallas Cowboys und bei den Green Bay Packers dann Wahnsinnskarrieren hingelegt und die Super Bowl-Titel wirklich gesammelt oder die Meisterschaften. Und dass die Assistenztrainer gemeinsam waren, coole Geschichte.
Ja, man hätte ja auch denken können, das geht dann nach 56 richtig gut weiter. Aber von 1958 bis 63 kamen die Giants fünfmal ins Championship-Finale, verloren aber alle fünf.
Boah, das ist immer eine Serie.
Ja, also die waren richtig gut, haben aber keine Titel geholt. Ne? 1958 verlor man ja gegen die Baltimore Colts und Johnny Unitas im The Greatest Game of All Time. Da habe ich ja schon mal eine Folge drüber gemacht.
Ja, genau.
Und danach verlor man ja im Folgejahr wieder gegen die Colts und dann die nächsten beiden Jahre gegen die Green Bay Packers. Und da war Vince Lombardi schon deren Trainer. Und 1963 war man wieder im Finale und da verlor man dann auch leider nochmal gegen die Chicago Bears. Ja, also von da an ging es dann auch so ein bisschen bergab für die Giants. Denn bis 81 gelangte man gar nicht mehr in die Playoffs. Nämlich dem Jahr, in dem Lawrence Taylor dann verpflichtet wurde. Also von daher war es schon durchaus verständlich, dass der Taylor nicht so begeistert war.
Auch ein enormer Druck dann für ihn als vermeintlichen Unterschiedsspieler.
Ja, und das fing auch am Anfang gar nicht gut an, denn am Anfang des Trainingslagers ereilte ihn ein Schicksalsschlag. Steve Stretter, ein Mitspieler, guter Freund und immer Zimmerpartner auf dem College, hatte einen Verkehrsunfall und wurde querschnittsgelähmt. Der Lawrence Taylor fuhr dann einfach, ohne jemand Bescheid zu sagen, aus dem Trainingslager ab, fuhr in das Krankenhaus, machte da einen Riesenaufstand, schrie da rum, sie müssten was unternehmen und wollte dann da bleiben und sich um seinen Freund kümmern. Aber der Freund hat ihn dann erklärt, er müsse jetzt für sie beide Profisportler werden und erfolgreich werden. Und das hat ihn dann doch sehr zu denken gegeben. Und er ist dann ins Trainingslager zurück. Das war dann aber 2-3 Tage später. War man nicht so begeistert da bei den Giants. Aber es zeigte sich ja schnell, schon am Anfang vom Trainingslager, dass er so ein echtes Phänomen ist. Also die Teamkollegen waren begeistert. Das ist ja selten, wenn jetzt so ein Rookie da ankommt.
Ja, das war...
Also man nannte ihn schon schnell den Superman und man scherzte, dass sein Spind doch in eine Telefonzelle umgewandelt werden müsse. Phil Simms, der Quarterback zu der Zeit, sagte, im Pass Rush ist er ein echtes Tier. Er wird entweder um dich herumlaufen oder einfach über dich hinweg. Tja, Taylor gab dann auch schnell sein Debüt und zwar am 8. August 1981 bei einem 23-7 Sieg gegen die Chicago Bears. Da steuerte er 2 Sacks dabei. Es war jetzt nicht so... außergewöhnlich.
Hat schon mitbekommen, dass er mitspielt.
Genau. Und in der Vorbereitungssaison haben die dann auch gegen Terry Bradshaw gespielt, von den Pittsburgh Steelers. Und der hat später gesagt, der hätte mich fast umgebracht. Ich habe immer nur gesagt, wer ist denn dieser Kerl? Den kennt ja keiner. Denn der kam immer wieder von der Blindside und riss mir meine Rippen in Stücke.
Und das von Terry Bradshaw, das war ja wirklich ein erfolgsverwöhnter Quarterback. Und gegen den war ja Lawrence Taylor eigentlich ein Nobody.
Ja, das sagt der Taylor in seiner Biografie auch. Und das war ja eigentlich auch so ein, zu dem man aufgeschaut hat. Er hat ihn 4-mal gesackt in dem Vorbereitungsspiel. Und das fand er gar nicht witzig.
Das ist brutal, ja.
Ja, der Taylor entwickelte auch zu seinem Defense-Coach, das war Bill Parcells, der wurde ja später der Haupttrainer, eine echte Hassliebe. Der Parcells hat ihn immer wieder unter Druck gesetzt, immer schlecht gemacht und immer gesagt, er müsse noch mehr und noch mehr machen. Und das ist etwas, was der Lawrence Taylor gar nicht so gut vertragen kann. Der hat dann irgendwann seine Sachen gepackt und ist in die Umkleide gegangen und hat dann da rumrandaliert und gesagt, als der Trainer dann hinter ihm herkommt, also entweder sie lassen mich jetzt in Ruhe und lassen mich einfach machen oder ich hau hier ab. Aber tatsächlich mochte der Parcells ihn.
Ja, der wollte ihn ja nur irgendwie kitzeln, dass er sein Leistungspotenzial erreicht, vermute ich.
Genau, und zu den anderen Trainern hat er gesagt, ich mag diesen Lawrence Taylor. Dieser Motherfucker hat eine echt gemeine Ader. Allerdings, was nicht so gut ankam, war, dass der Taylor auch so eine Allergie gegen Kraftsport hatte. Sollte man gar nicht meinen, aber so nee. Hantelstemmen, Fitness, das war nicht so sein Ding. Und als er anfing da zu schwänzen und auch andere Spieler, dann hat der Parcells gesagt, für jedes verpasste Training im Fitnessraum $500 Strafe. Was macht der Lawrence Taylor? Er überweist direkt mal $16,000 und sagt, ihr seht mich nach der Saison im Fitnessraum.
Krass. Also ich habe sowieso nicht vor, daran teilzunehmen. Hier ist das ganze Geld schon mal im Voraus.
Genau. Am 6. September 1981 gab er dann bei der 24-10 Niederlage gegen die Philadelphia Eagles, die zu der Zeit echt top waren, sein erstes Spiel. War nicht sehr auffällig in dem Spiel. Aber schon einige Spiele später gegen die St. Louis Cardinals zeigte er, was er eigentlich drauf hat und sackte den Quarterback, obwohl er sich eigentlich nach dem Spielzug hätte zurückfallen lassen müssen. Das war eigentlich auch so das klassische Spiel des Linebackers. Ne? Der guckt halt, ob da einer läuft, obwohl er sich eigentlich hätte zurückfallen lassen müssen in die Deckung. Das war eigentlich auch so das klassische Spiel zur damaligen Zeit, dass der Linebacker eher so, wie du gesagt hast, mehr so die Pässe abfängt oder guckt, ob da einer läuft und den aufhält. Aber das Spiel von Lawrence Taylor war, sobald er erkannte, dass er nicht eingreifen konnte, sofort auf den Quarterback loszustürmen. Also im Grunde versuchte er immer, den Quarterback zu sacken. Und der Trainer, der das ja anders wollte, der hat dann zu ihm gesagt, hey, was machst du da eigentlich? Das haben wir doch gar nicht so geplant. Darauf hat der Taylor geantwortet, nun, wir sollten das besser im nächsten Spiel auch gleich einbauen, denn dieser Spielzug ist echt großartig.
Das hört nicht jeder Trainer so gerne dann.
Nee, aber er sollte recht behalten. Denn er erzielte schon in seiner ersten Rookie-Saison 10 Sacks und gilt damit als einer der besten Rookies in der Geschichte der NFL. Der wurde auch in dem Jahr nicht nur Defensive Rookie of the Year, sondern er wurde überhaupt Defensive Player of the Year. Das ist auch ganz selten geschehen.
Allen defensiven Spielern. Wow, Respekt.
Ja, außerdem mit dem Taylor beginnt dann auch die Geschichte eines der größten Linebacker-Kurs überhaupt in der Geschichte der NFL. The Crunch Bunch, so nannte man die am Anfang.
Cooler Name. Crunch Bunch.
Das war eine beeindruckende Gruppe von Linebackern mit den Hall of Famern Harry Carson sowie dem Pro Bowler Brett von Pelt, Brian Kelly und Lawrence Taylor. Und die waren eine echte Einheit und waren auch die gefährlichste Defense in der NFL. Die spielten in dieser Kombination aber nur von 81 bis 83. Das war aber sozusagen der Grundstein für die spätere Dominanz der Giants in den 80ern, jedenfalls was die Defense anging. Mit der Ankunft von Taylor veränderte sich halt auch Dreck in den Statistiken etwas. Ne? Im vorherigen Jahr hatten die 425 Punkte zugelassen. Im Jahr 1981 nur 257, also schon deutlich weniger. Sie beendeten die Saison allerdings mit 9 Siegen, 7 Niederlagen. Sie kamen in dem Jahr auch erstmals wieder in die Playoffs, verloren dann allerdings gegen die San Francisco 49ers mit Joe Montana.
Ja, die waren ja auch so ein Team, was im Kommen war.
Genau, und die gewannen ja auch in dem Jahr den Titel.
Ach ja, die gewannen ja schon. Ach krass, das wusste ich gar nicht mehr. 81 schon, ah, okay.
Und die hatten sich extra auf den Lawrence Taylor eingestellt. Und zwar hat der Bill Walsh als erster eine Taktik angewandt, indem man einen Guard, also einen richtig schweren, auf die linke Seite des Quarterbacks stellt, sozusagen, um den Taylor zu blocken zu können. Weil davor hat man das halt meistens so mit Running Backs gemacht und die waren halt viel zu leicht, zu schwach, um den Taylor aufhalten zu können.
Im Grunde wie Kryptonit für Superman, zumindest in dem Spiel.
Genau, also das war dann auch deutlich zu sehen. Er hatte trotzdem 2 Sacks, aber halt viel weniger als normal. Und das ist sozusagen der Beginn des Left Tackles, der ja heute eine der wichtigsten Positionen im Football ist. Der schützt ja die Blindside. Und man sagt, dass das vor allem durch Lawrence Taylor halt überhaupt erst passiert ist, weil der halt ständig Druck ausgeübt hat.
Mhm. Also die Gegenreaktion auf seinen Druck dann. Mhm. Bleibend.
Das hat dann halt auch so die Statik in der Defense und in der Offense verändert, ne? Dass man da andere Leute, man brauchte halt große, schwere, aber auch schnelle Leute, quasi wie den Taylor, brauchst du einen, der dann quasi abblockt.
Ja, es ist also immer Aktion und Reaktion, es ist ja bei vielen Sportarten, ne? Man muss das immer wieder neu austarieren, Offensive und Defensive.
Ja, also der Lawrence Taylor kommt dann richtig gut rein quasi in der ersten Saison und dann wäre es auch schon fast wieder vorbei gewesen. Denn er wäre fast ums Leben gekommen, denn bei einer Geschwindigkeitsübertretung erlitt er einen Autounfall. Und wie sein Trainer damals sagte, es würde ihn nicht überraschen, wenn der nicht älter als 30 würde.
Boah, krasse Aussage.
Also der war halt in vielen Bereichen so rücksichtslos zu sich selbst vor allem. Als Reaktion haben die Giants dann eine Lebensversicherung für ihn abgeschlossen, über $2 Millionen. Also die hatten da nicht viel Vertrauen in ihn. 1981 in der Preseason wurde sein zweites Kind, sein erster Sohn geboren, und zwar von seiner Frau Linda, quasi der zweiten Freundin, die er dann hatte. Mit der ersten hatte er ja eine Tochter. Und die Saison 82 war problematisch, weil die war von einem Spielerstreik betroffen. Die wurde dann verkürzt, es gab nur 9 Saisonspiele. Ja, die Spieler haben halt lange nicht trainiert, das war halt irgendwie unerquicklich die ganze Saison. Aber der Lawrence Taylor wurde in diesem Jahr auch so in der ganz breiten Öffentlichkeit bekannt durch ein Spiel an Thanksgiving.
Und dann Thanksgiving ist ja ein ganz bekannter Tag, Feiertag, und da sind ja alle mit Truthahn essen und Football gucken beschäftigt.
Genau, da ist die höchste Einschaltquote in den USA. Und da spielten sie gegen die Detroit Lions. Und da stand es zu Beginn des 4. Viertels 6-6 unentschieden. Also echtes Low-Score-Game.
Mhm.
4 Field Goals, ne? Also echt schwere Kost. Und als die Lions schon tief im Territorium der Giants waren, warf der Quarterback Gary Danielson einen Pass nach links Richtung Außenlinie, schon in Höhe der Touchdown-Linie. Und Taylor, der eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war, rannte quasi schräg über das ganze Spielfeld, weil er das geahnt hatte, fing den Pass ab und trug ihn 97 Yards zum Touchdown.
Nein, super, mega.
Also da zeigte er auch erstmals, wie schnell er war. Also er war im Grunde so schnell wie viele Running Backs oder zumindest ein Receiver. Also der hatte nicht nur die Schwere und die Kraft, sondern vor allem auch die Geschwindigkeit.
Das ganze Package.
Er wurde dann natürlich auch in diesem Jahr Defensive Player of the Year, aber man kam nicht in die Playoffs. Das hatte dann auch zur Folge, dass der bisherige Trainer Perkins gehen musste. Der wechselte zur University of Alabama, auch ein guter Job.
Bear Bryant war da ja ganz berühmt als Coach. Und jetzt bin ich gespannt, wer Nachfolger wird.
Ja, das ist der Bill Parcells, mit dem er ja seine Hassliebe teilt.
Mhm.
Der sollte aber dann in Zukunft vor allem nicht nur sein Trainer, sondern auch Mentor und guter Freund werden. Also das entwickelte sich dann. Was allerdings nicht so gut war in der Saison 92, war, dass er begann, Kokain zu nehmen. Nicht, weil er es brauchte, sondern weil es überall verfügbar war.
Ja, wir werden nochmal über die 86er New York Mets sprechen, da war das auch total verbreitet. Also die 80er, zumindest Anfang, Mitte 80er, waren in verschiedensten Major Leagues in den USA das Kokain-Thema richtig krass.
Ja, und er war auch völlig davon überzeugt, er hat das alles im Griff. Es beeinträchtigt ihn nicht, sondern es macht ihn sogar besser, beziehungsweise er kann Party feiern ohne Ende und kann danach auch noch spielen.
Ja, das ist ja ganz toll.
Und so entwickelte er auch ein extrem ausschweifendes Leben. Also selbst in Nächten vor Spielen kam er oft erst um 5 Uhr, 6 Uhr morgens nach Hause und schlief dann vielleicht ein, zwei Stunden und ging dann zum Spiel. Und bei einem Spiel bei den Colts hat ihm ein gegnerischer Spieler, mit dem er befreundet war, mal gesagt, ich zeig dir so die Stadt. Und die soffen dann bis 6 Uhr morgens und fuhren dann direkt ins Stadion. Beide waren völlig am Ende. Aber es stellte sich heraus, dass der andere Spieler von den Colts, der sollte eh nicht spielen. Der war nämlich verletzt und hat es dem Taylor nicht gesagt.
Geiler Trick.
Das machte den Taylor aber so sauer, dass er dann im ersten Viertel direkt 3 Sacks holte.
Nein. Hat ihn also, gereizt.
Ja, es hat ihn auf jeden Fall nicht beeinträchtigt.
Sehr resilienter Typ.
Ja, und zu der Zeit beschreibt er das auch so, wenn man sein Hotelzimmer und das von seinem Kumpel, mit dem er das Zimmer teilte, reinging, stolperte man erstmal über zahlreiche Flaschen. Außerdem hätten sie mit anderen Spielern zusammen ein Partyhaus gehabt. Da ging man dann hin nach den Spielen und konnte da also in ganzen Ruhe für sich feiern mit einem Haufen von Frauen, die da abhingen. Natürlich nicht die Ehefrauen, ne, ist klar.
Natürlich nicht.
Und im Kühlschrank war nur Alkohol, Drogen und Penicillin. Und das Penicillin gegen Geschlechtskrankheiten.
Klingt in der Tat weiter eher nach College als nach Profi-Football, aber das gehörte dann wohl dazu.
Ja. In Houston hat man mal dem Taylor auf sein Zimmer 2 Callgirls geschickt, also zu ihm und seinem Partner. Und die hatten den Auftrag, die beiden bis morgen früh auf Trab zu halten. Und das haben die auch.
Also zu ermüden sozusagen.
Aber Taylor und sein Zimmerpartner verließen am Morgen das Zimmer, während die Frauen völlig ausgelaugt im Bett schliefen und haben dann die Oilers, die Houston Oilers, richtig fertig gemacht.
Ja, die versuchten wohl alles, die Gegner.
Ja, das war wohl üblich zu der Zeit. Ja, in der Saison 93, die dann anstand, hat der Taylor erstmal 3 Wochen gestreikt. Denn er wollte mehr Geld. Obwohl sein Vertrag ja noch lief.
Aber bei dem Lebensstil ist mir klar, dass er noch mehr Geld braucht. Das ist ja auch nicht so ganz preiswert.
Und er kehrte dann erst 3 Spiele vor Ende der Preseason quasi zum Team überhaupt zurück. Aber es war, als wäre nichts gewesen. Nur der Bill Belichick, den ja heute jeder kennt als Trainer und der ja jetzt im Moment ja auch in aller Munde ist. Ja,
der ist doch wieder bei der eben noch angesprochenen University of North Carolina, zumindest noch.
Der war damals dann der Nachfolger von Parcells als Defense Coach und der hat den Taylor so richtig genervt, denn der war extrem streng. Der achtete darauf, dass Bettruhe war um 22 Uhr. Und dass alle zum Training gingen und einen guten Lebenswandel hatten. Also alles das, was der Taylor nicht wollte.
Geht ja gar nicht.
Genau. Also hat der Taylor einen Balljungen bestochen, damit er sich abends immer für ihn ins Bett legt.
Hauptsache, da lag einer sozusagen.
Genau, also da wurde einfach Licht ausgemacht, der lag im Bett und der Belichick hat gedacht, oh, es läuft doch, ich hab den Griff.
Gewonnen.
Und bei einem seiner Ausflüge, die quasi ja durch den Balljungen gedeckt waren, ging er mal in eine Bar und da kam so ein 90-Kilo-Typ, muskulös, an und rempelte alle möglichen Leute an. Und wenn man etwas nicht machen darf, ist den Drink vom Lawrence Taylor zu verschütten. Und das hat er dann natürlich gemacht und wie die anderen Spieler, die dabei waren, was die besonders beeindruckt hat, er hätte dann diesen 90-Kilo-Typen gepackt, über den Kopf gewuchtet und auf einen 2 Meter entfernten Tisch geworfen.
Das ist eine Leistung.
Ja. Ja. Und bei dieser Gelegenheit hat er dann auch gleich noch den jungen Mike Tyson getroffen. Also Nein. Da waren die richtigen zusammen.
Ich denke, das blieb jetzt nicht unentdeckt von der Presse. Oder ist das gar nicht aufgefallen?
Nee, zu der Zeit, das schreibt er ja auch, er hatte sehr viel Glück. Das könnte man natürlich alles heute nicht mehr. Also was die gemacht haben, wenn da heute wären überall Videos, Handys und so, das gab es da natürlich nicht. Und bei so einem Vorbereitungsspiel 83 kam er auch mal um 12 Uhr mittags erst von seiner Sauftour.
Immerhin, er ist noch eingetroffen.
Ja, kurz vor dem Spiel, war völlig verkatert nach einer Tequila-Party. Die Reaktion des Teams war, man legte ihm Handtücher mit Eis um den Nacken, eine Menge Kaffee wurde gekocht, hat man ihn dann quasi eingeflößt in der Hoffnung, dass er dann spielt. Und prompt um 3 Uhr war er fit, 4 Sacks im Spiel. Alles gut gelaufen.
Das ist echt ein krass resilienter Typ. Das kannst du aber auch nur in der Top-Verfassung als junger Erwachsener durchstehen.
1985 haben mal einige Journalisten im Hotel den Fahrstuhl gerufen. Als der kam, lag der Lawrence Taylor betrunken und eingeschlafen im Aufzug.
Das ist dann vielleicht doch berichtet worden, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Obwohl, die haben jetzt lange Jahre, haben die Journalisten ja auch viele solcher Sachen unter der Decke gehalten.
Das schreibt er da auch. Also man hatte quasi, man war ja auch per Du mit vielen Journalisten, die da immer mitreisten. Das wäre halt ein ganz anderes Verhältnis gewesen. Außerhalb der Saison ging der Taylor dann auch immer in Atlantic City zocken. Verspielte gerne mal am Abend $100.000.
Ja, der lässt krachen, ne?
Ja, aber bei Spielbesprechungen schlief er dann gerne in der letzten Reihe.
Brauchte er nicht.
Und in einer Nacht vor einer Besprechung schleppte er mal eine Frau ab, Und die hat ihm Handschellen angelegt.
Nein.
Das Problem war nur, am Morgen war eine wichtige Spielbesprechung vor dem Spiel und sie fand die Schlüssel nicht mehr. Also hat er einen großen Sweater sich übergezogen, ging mit Handschellen in den Besprechungsraum.
Was?
Und traf auch noch vor dem Besprechungsraum erstmal den Teampriester.
Nein.
Und als er dann reinging, hatte er natürlich die Arme unter dem Sweater. Man sah die Hände nicht, aber es machte immer so kling, kling. Und sein Sitznachbar meinte so, was hast du denn für Armbänder? Und der Taylor nur, Hals, Maul. Und dann kam auf einmal ein Hotelangestellter angerannt und sagte, kam in den Raum rein und rief, wir haben die Schlüssel gefunden, Herr Taylor. Und die ganze Mannschaft brach in Lachen aus. Ja, auch wenn diese Anekdoten sehr lustig sind, ne? Sein Kokainkonsum wurde immer mehr und beherrschte auch immer mehr sein tägliches Leben. Und er musste dann natürlich auch Mitspieler bezahlen, beziehungsweise Angestellte, die dann routinemäßig für ihn Urinproben machten.
Ach so, die wurden schon auf Drogen getestet.
Ja, da wurden auch erst unregelmäßig und dann immer öfter auch Drogentests gemacht. Und, ne, eigentlich ja vor allem auch Steroide und so. Und der hat die dann bestochen und die pinkelt dann in einen kleinen Gummibeutel. Und den hat er sich dann in die Hose gesteckt. Und quasi konnte er dann so beim Pinkeln auf da drauf quetschen, dann kam das raus. Also so richtig, die haben sich schon richtig was ausgedacht. Ja, obwohl Taylor dann in der Saison 83-9-6 erzielt und zum dritten Mal in Folge in das All-Star-Team gewählt wurde, hatten die Giants Schwierigkeiten. Das Team beendete mit nur 3 Siegen die Saison und Parcells stand eigentlich schon wieder vor dem Rauswurf. Vor allem die Fans und die Medien haben ihn heftig kritisiert. Aber Taylor war dafür, ihn zu behalten und hat sich auch extra dann beim Besitzer für ihn eingesetzt. Das Problem an dieser Saison war auch, dass der Taylor nicht auf seiner üblichen Position spielte, sondern vor allem als Inside-Linebacker spielte, also in der Mitte. Und da hatte er wenig Möglichkeiten, seinen Pass-Rush durchzusetzen. Also das war für ihn keine gute Saison. Man setzte dem Trainer quasi so die Pistole auf den Brust, also in der nächsten Saison muss es aber wesentlich besser werden. Das Problem war nur, dass der Taylor dann wieder wegen einem höher dotierten Vertrag verhandelte. Weil im nächsten Jahr lief der Vertrag aus und er wollte dann auf jeden Fall mehr verdienen. Denn bis dahin verdiente der so $190.000 im Jahr.
Bei seinem Lebensstil klingt das nicht so viel.
Ja, und das Problem war auch, er erhielt ein Angebot. Und zwar von den New Jersey Generals aus der United States Football League. Das war wieder so eine dubiose Konkurrenzliga. Und der Besitzer der New Jersey Generals war kein anderer als Donald Trump.
Nee, jetzt wirklich?
Mhm.
Das ist ja wirklich sehr, sehr witzig.
Und der Donald Trump hat den Lawrence Taylor persönlich eingeladen in den Trump Tower nach New York. Und das hat einen riesen Eindruck auf den Lawrence Taylor. Also war ich begeistert. Alles aus Gold.
Ne? Glitzert.
Und der Donald Trump hatte eine super Idee. Er bietet ihm einen Zukunftsvertrag an. Weil der Taylor hatte zu ihm gesagt, sein Vertrag läuft ja noch. Und dann hat der Donald Trump gesagt, ja, machen wir einen Zukunftsvertrag. Wenn dein Vertrag ausläuft und du frei bist, dann zahle ich dir $4 Millionen in 5 Jahren. Also fast 1 Million.
Wow.
Und dann hat er so nachgedacht, da sagte der Donald Trump, und ich gebe dir jetzt sofort $1 Million, wenn du unterschreibst.
Das ist eine starke Versuchung. Das hat er gemacht.
Ja, das hat er dann auch gemacht.
Verständlich.
Ja, das fand sein Manager aber nicht. Denn der hat ihm dann...
Er hat ja noch Vertrag.
Ja, erstens hatte er noch Vertrag, aber vor allem sagte er, du bist ja dumm. In 5 Jahren oder in 4 Jahren, wann immer du da rausscheidest bei den Giants, dann ist die $1 Million viel zu wenig im Jahr. Und ich hätte dir jetzt schon bei den Giants fast 1 Million rausgeholt. Also mussten die Agenten ran und Donald Trump persönlich bitten, ihn aus dem Vertrag zu lassen. Man hat dann auch noch die Giants ins Boot geholt, denen das erzählt. Die waren natürlich tierisch sauer.
Das glaube ich.
Und das Ergebnis der Verhandlung war, Taylor zahlt die $1 Million, die er ja sofort gekriegt hatte, zurück. Die Giants zahlen Donald Trump nochmal $750.000.
Na, die werden sich gefreut haben, die Maurers.
Und sie gaben Lawrence Taylor jetzt schon verfrüht einen weiteren 6-Jahres-Vertrag über $6.2 Millionen.
Nein, das zeigt, wie wichtig der da schon für das Team war.
Genau, also er war ja der Leader und auch die ganzen Fans, ne? Er war halt der Mann im Team.
Naja, Sex war natürlich dann auch neben dem Quarterback und den Touchdown-Würfen einfach eine Attraktion für die Fans.
Ja, aber auch Donald Trump, ne?
Stimmung und Power.
Also er hatte jetzt dann mal locker aus 1 Million, hat er 1,75 Millionen wieder gemacht.
Ja, und die Familie Mara und die Giants in fast um 1 Million gebracht, die mal eben da an den Trump als Kompensation zahlen mussten. Und die mussten jetzt schon vor Vertragsablauf sein Gehalt enormst erhöhen.
Ja. Also. Und tatsächlich, 84 verbesserte sich die Bilanz wieder auf 9 Siege, 7 Niederlagen. Und wie der Taylor beschreibt, er und der Parcells hätten erstmal die ganzen Problemfälle aus dem Team aussortiert. Man hätte da richtig durchgegriffen. Also alle, die er für zu weich hielt, die wurden rausgeschmissen.
Also über den Bill Parcells hat er auch ganz schön Einfluss auf die Teamstruktur genommen dann.
Auf jeden Fall. In den Playoffs besiegten dann die Giants die LA Rams 16-13, verloren aber dann nochmal 21-10 gegen die wieder späteren Sieger, die San Francisco 49ers.
Also haben sie immerhin gegen den späteren Champion verloren. Immerhin.
Ja, im Gegensatz zu den vorangegangenen Saison gingen die Giants nach der erfolgreichen Saison 84 und einem 5-0 Ergebnis in der Preseason richtig optimistisch in die Saison 85. Die Giants erreichten ein Ergebnis von 10 Siegen, also das Beste, was sie überhaupt seit Jahrzehnten geschafft haben. Und Taylor führte die Defense zu 68-6, was Rekord war in der NFL. Und eines der denkwürdigsten Spiele seiner Karriere fand auch in dieser Saison statt. In einem Monday Night Game gegen die Redskins machte Taylor einen Sack gegen den Quarterback Joe Theismann. Und versehentlich verletzte er den Theismann so sehr, dass dieser seine Karriere aufgeben musste. Ja, der erlitt einen ganz komplizierten Bruch im rechten Bein. Der Taylor hat ihn halt von hinten gepackt und fiel dann mit seinem ganzen Gewicht auf dessen Bein und brach quasi Schien- und Wadenbein durch. Der Taylor hat das auch sofort gemerkt, dass da was passiert ist. Er hat da direkt um Hilfe gerufen, die da hingeholt. Wie er selber sagt, hätte er sich diese Szene nie wieder angeguckt. Und er hätte das auch nie viel gut gefunden. Also man hat immer ihm unterstellt, der wäre ja so ein Typ, der das quasi mehr oder weniger absichtlich oder so rücksichtslos wäre, ne, dass er das einfach in Kauf genommen hätte. Aber wenn man sich das so im YouTube ansieht, der fällt quasi auf das Bein. Das war halt echt Pech.
Also selber auch geschockt dann. Folge seines Einsatzes.
Er bezeichnet das auch ein bisschen so als die Schande. So. Also das wäre überhaupt nicht stolz. Ja, in der ersten Runde der Playoffs besiegten die Giants dann den Titelverteidiger, die 49ers. Diesmal mit 17-3. Also
endlich mal gewonnen.
Ja.
Gewonnen gegen die 49ers.
Verloren dann aber in der zweiten Runde gegen die späteren Champions, die Chicago Bears. Denn die haben 85 den Titel geholt.
Ach ja, das war doch das Mike Ditka-Team.
Ja, diese berühmten, die Bears von 85. Ja, vor der Saison 86 erhielt seine Frau einen Anruf im Hotel. Taylor sei da, aber er habe sich eingeschlossen, meldet sich nicht mehr. Im Hotel ließ sie dann die Tür aufbrechen und Taylor war völlig irrational, schlug mit einer Lampe um sich, zertrümmerte das ganze Zimmer und mit Hilfe seines Managers und anderen Leuten brachte ihn man dann raus nach Hause und er musste dann das erste Mal in eine Entzugsklinik.
Oh, krass.
Und der Taylor beschreibt das so als eine Zelle wie in einem psychiatrischen Gefängnis. Und nach 3 Tagen hat man ihn dann quasi in eine Privatklinik geschickt. Da war es dann wesentlich angenehmer. Aber er war überhaupt nicht bereit, in irgendeiner Weise die Therapie anzunehmen. Also er hat einen Entzug gemacht, aber Therapie kam für ihn nicht in Betracht.
Also er war noch nicht so weit vom Kopf her.
Ja, und das war halt auch so, das lief dann alles im Geheimen und trotzdem kamen so erste Pressegerüchte auf in der Vorsaison, der Preseason. Und zum Trainingsauftakt gab es dann trotzdem erste Pressegerüchte über den Entzug. Der Taylor hat sich dann total zurückgezogen, hat dazu nichts gesagt. Tatsächlich war er dann auch erstmal clean und hatte dann 86 auch die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Der hat 20,56 erzielt und wurde als einer von 2 Defensivspielern überhaupt bisher MVP der NFL.
Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Erfolg.
Ja, und er wurde natürlich auch wieder Defensive-Spieler des Jahres. Und die Giants gewannen 14 Spiele von 16. Also in dieser Saison wurde dann die Defense auch so richtig furchterregend und zu einer der stärksten Defenses überhaupt der Geschichte. Sie waren dann sozusagen ein perfektes Beispiel für die 3-4 Defense. Das heißt, die verfügen über eine starke Defense-Line mit 3 Linemen, aber 4 Linebackern, also quasi links, rechts und 2 in der Mitte, die also richtig Druck ausüben. Sowohl was das Laufspiel angeht, aber auch Passabwehren und wo die schwächere Seite ist, wird dann sofort der Passrush gemacht.
Hatten die in etwa auch so ein catchy Nickname, so einen Namen für diese Truppe?
Ja, die hatten natürlich auch einen, das war die Big Blue Fracking Crew.
Ach, die Abrisstruppe, hey, passend.
Also dieses Linebacker-Core, die Big Blue Fracking Crew, die waren mit 4 Linebackern unerbittlich. Das war der Lawrence Taylor, der Harry Carson, der Carl Banks und Gary Reasons. Das waren die 4 Top-Spieler und 3 von denen sind auch Hall of Fame-Spieler. Diese Front bildete dann die beste Rushing-Defense aller Zeiten und ließ ganze 80 Rushing Yards pro Spiel überhaupt zu.
Also im Durchschnitt ist es extrem wenig. Also
die erzielten fast 60 Sacks, 24 Interceptions provozierten sie und ließen nur 14,8 Punkte der Gegner zu. Das musste auch so sein, weil die Offense tatsächlich nicht das Paradestück der Giants war und es ist ja eigentlich bis heute nicht.
Ja, sie sind eher bekannt für die Defensive, obwohl ich glaube, ich meine, mich zu erinnern, dass der Phil Simms da schon der Quarterback war.
Gut, dass es das. Auf den komme ich jetzt gerade zu sprechen, okay, denn die hatten in diesem Jahr immer noch Phil Simms. Der war in den Jahren davor auch da, aber der hat sich zu einem richtig guten Quarterback entwickelt und der war ja dann nachher auch richtig bekannt.
Ja, aber glaube ich, anfangs in seiner Karriere sehr umstritten.
Genau, also am Anfang war der katastrophal und wie Taylor sagt, ein echtes Arschloch.
Auch noch.
Denn der hätte nur für sich gespielt. Das wäre ein Typ gewesen, der wollte immer nur den weiten Wurf. Immer nur gucken, dass er den coolen Wurf macht. Nur nichts Kurzes, also nicht wie Joe Montana, viele kurze Spielzüge. Das war nicht so sein Ding. Und er hatte extrem viele Interceptions. Aber man hat an ihm festgehalten. Und 86 hatte er sich so richtig angepasst. Quasi so ein bisschen Einsicht gezeigt. Und was den Taylor auch am Anfang gestört hat, er hielt ihn für einen echten Heuchler und so einen leichten Rassisten.
Boah, auch noch? Ernsthaft?
Ja, aber jetzt nicht, weil er was gesagt hätte, sondern weil der in einem elitären weißen Golfclub war.
Ach so,
und da gab es keine Schwarzen. Und der Simms hat dann immer gesagt, nein, 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 ich bin ja total offen und meine Freunde auch. Du kannst ja mal mitkommen. Also hat der Taylor sich so richtig blöd verhalten, ganz normale Klamotten angezogen, ist dann da rein und da gab natürlich dann einen riesen Aufstand in dem Golfclub.
Wer ist das hier? Der darf nicht, ne?
So. Aber der Phil Simms ist dann, ihm zuliebe ist dann der Phil Simms aus diesem Golfclub ausgetreten.
Sondern hat das als Anlass genommen, da gehe ich auch weg.
Ja, in den Playoffs ging es dann richtig los, ging wieder gegen die San Francisco 49ers, wieder gegen Joe Montana, aber diesmal hielten sie die 49ers bei ganzen 3 Punkten. Mehr haben die nicht geschafft.
3 Punkte? Joe Montana?
Dann das nächste Spiel gewann man sogar zu 0. 17-0 gegen die Redskins.
Boah, aber sind 2 Spielen in den Playoffs ganze 3 Punkte zugelassen.
Und dazu muss man sagen, dass die Redskins selber eine richtig gute Bilanz hatten und ein Top-Team hatten. Ne? Aber die kriegten in dem Spiel nichts auf die Reihe.
Wenn ich mich recht entsinne, gab es ja dabei nur die Divisional Playoffs und dann direkt das NFC Championship Game. Dann müssten die jetzt ja im Super Bowl spielen.
So ist das dann auch. Und in der Woche vor dem Super Bowl 21 erschien dann auf der Titelseite der Sports Illustrated Lawrence Taylor ganz groß mit einer Warnung des Magazins an die Denver Broncos bezüglich Taylors. Man warnte davor vor dem bösen Lawrence Taylor. Und tatsächlich im Spiel selber war das kein Superspiel, aber man besiegte die Broncos 39-20.
Aber 20 Gegenpunkte. War das nicht schon die Broncos von John Elway als Quarterback? Da täusche ich mich da.
John Elway war der Top-Quarterback zu der Zeit und deshalb fiel es auch den Giants schwer, weil der war echt abgezockt. Also der Taylor beschreibt das auch so. Also der hatte großen Respekt vor dem und man hatte sich sehr auf den Taylor konzentriert, wie das damals die 49ers auch gemacht haben. Dadurch kamen dann halt auch die 20 Punkte zustande. Aber in diesem Spiel war vor allem Phil Simms sozusagen der Rückhalt. Da hat er sein bestes Spiel seiner Karriere wohl gemacht.
Das Ergebnis war nochmal wie?
39-20.
Ach, 39, also ordentlich Punkte gemacht.
Na, also wesentlich mehr Punkte, als sie sonst in der Saison gemacht haben. Also er hat sie sozusagen rausgerissen. Also der Phil Simms war sozusagen der Rückhalt in dem Spiel. Ja, mit dem Super Bowl-Sieg hat dann Lawrence Taylor tatsächlich alles erreicht aus seiner Sicht. Nach 6 Jahren in der NFL als zigmal ausgezeichneter Spieler, jetzt MVP der Liga. Tja, hat er alles erreicht, aber er sagt selber, als der Super Bowl vorbei war, alle waren aufgeregt, alle jubelten und er selber war völlig leer.
Ach so, also im Grunde im Zenit seines Könnens und seines Erfolges und er spürt nichts. Was?
Ich hatte jeden Preis gewonnen, meine beste Saison hinter mir, endlich den Super Bowl gewonnen. Ich war auf dem Gipfel der Welt. Was konnte jetzt noch kommen? Nichts. Der Nervenkitzel, die Jagd, alles war weg. Aber tatsächlich war das nur eine Momentaufnahme. Aber gefühlt hat er so nichts, also nicht diesen, ich hab's jetzt endlich, so Zufriedenheit, das hat er nie gespürt.
Schade.
Ja, jetzt dachten alle in New York, 86, wir haben eine riesen Zukunft, wir haben noch ein relativ junges Team und wir sind unaufhaltsam. Aber es sollte sich zeigen, das war erstmal nicht so. 87 war wieder Streik. Der Taylor hat dann auch für Unruhe dadurch gesagt, dass er dann den Streik gebrochen hat. Er hatte nämlich keinen Bock mehr.
Bitte? Der hat den Streik gebrochen? Wirklich?
Ja. Irgendwann ist er einfach zum Stadion gefahren. Man spielte zu der Zeit während des Streiks dann teilweise mit Spielern, die eigentlich gar nicht zum Team oder so, den B-Team sozusagen. Das war wohl eine ganz schlimme Saison. Und auf einmal taucht der Lawrence Taylor dann beim Spiel auf und sagt dann, pass mal auf, ich habe keine Lust mehr, ich verliere hier $60,000 die Woche und außerdem ist mir langweilig, ich spiele heute.
Und ist mir langweilig, der wird ja zum Streikbrecher, die werden doch eigentlich verachtet von allen anderen, die streiken.
Ja, vor allem auch der Gegner, nicht. Die Buffalo Bills, die waren erschrocken, denn die spielten jetzt ja quasi auch mit der Reserve ja. Und die gaben dann das Credo aus, es gibt nur eins, jedem Spielzug Taylor faul. Und bei jedem Mal gingen die sofort drauf, also mit unfairen Mitteln. Er hielt einen Tritt gegen den Kopf und Rangeleien. Und nach dem Spiel ging der dann quasi auf seinen Gegenspieler von den Bills zu. Und der wich schon einige Schritte zurück und hatte Angst.
Ja.
Und dann umarmte der Taylor und sagte, boah, was für ein geiles Spiel. Ich hatte so richtig Bock. Ja, das hat ihm so richtig gefallen, so eine Schlägerei quasi. Ja, 1988 wollte man dann aber wieder nach vorne gehen, wieder Meister werden. Und dann kam es schon wieder zu einer Kontroverse um Lawrence Taylor. Denn er wurde jetzt zum zweiten Mal positiv auf Kokain getestet. Man hatte ihn schon im Jahr 87 getestet. Wenn man das erste Mal zu dieser Zeit getestet wurde, kriegte man nur eine Verwarnung. Man musste dann nachweisen, dass man was dagegen macht. Das hat er natürlich, aber es hat auch wieder nichts gebracht. Und 88 wurde er das zweite Mal positiv getestet. Und das führte dann dazu, dass er für 30 Tage gesperrt wurde. Man muss dazu sagen, man nannte das die Three-Strikes-Methode. Erste Mal Verwarnung, zweite Mal Sperre, drittes Mal lebenslanges Spielverbot.
Also er sollte jetzt wirklich gewarnt sein.
Auf jeden Fall. Und zu dieser Zeit wurde er dann von der Presse ferngehalten, er musste in eine Reha-Klinik und diesmal hat es auch tatsächlich erfolgt, denn die Angst, nicht mehr Football spielen zu können, die war dann doch noch größer als die Sucht nach den Drogen.
Irgendwie dann doch positiv.
Er durfte ja also keine Drogen mehr nehmen, Alkohol durfte er natürlich trotzdem.
Natürlich.
Ja, und das änderte auch leider an seinem Lebensstil nichts und das bereitete sowohl den Fans als auch mittlerweile den Teamverantwortlichen große Sorgen.
Er ist ja voll der Raubbau an seinem Körper, das kann ja nicht ewig gut gehen.
Nee, und in den Spielen, die jetzt der Taylor verpasste, hat man 2 Siege, 2 Niederlagen geholt, das ging noch und danach war er aber wieder top unterwegs. Er holte dann in dieser Saison immer noch 15,56 und war wieder der beste Spieler in der Defense. Und er erlitt dann erstmal so eine größere Verletzung. Er riss sich im Brustmuskel. Aber wie er so ist, der hat dann weitergespielt. Der hat noch 7 Tackles geholt, 3 Sacks und hat noch 2 Fumbles erzwungen in dem Spiel.
Boah, das war also enorm resilient und schmerzunempfindlich offensichtlich.
Ja, das schreibt er halt auch. Ne? Also Schmerzen könne er gut ertragen, das würde ihn nur noch mehr anstacheln. Also der Taylor, die Anwesenheit, also auch mit diesen Verletzungen zu spielen, war immer wichtig, weil man hatte wieder extreme Probleme in der Offense. Also es war wichtig, dass sie wenig Punkte zuließen. Also das hat auch so ein bisschen so zur Legende von ihm beigetragen, dass er sozusagen, egal was passiert, der spielt immer. Und der Trainer Purcell sagt dann später zu diesem Spiel, das wäre das beste Spiel, was er je von einem Spieler gesehen habe. Wie ein Tier sei er auf die losgegangen.
Das klingt ja wahnsinnig beeindruckend, ne?
Ja, aber man hat dann trotzdem 88 die Playoffs verpasst, weil da gab es so ein Ausscheidungsspiel, ein Wildcard-Game und das hat man verloren gegen die LA Rams. 89 ging es dann aber weiter, man gewann wieder mehr Spiele, aber der Taylor hat die meiste Zeit der Saison verpasst, weil er hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen, also die zweite große Verletzung. Im Spiel, wo er sich den Schienbeinbruch zugezogen hat, wollte er auch erst wieder nicht raus. Er blieb dann auch bis zum Spielende zumindest auf seinem Platz in Uniform und mit Helm sitzen.
Es erinnert an Wolfgang Weber in den 60er Jahren, der auch ein ganzes Spiel gegen den FC Liverpool für den ersten FC Köln durchgespielt hat. Zumindest war er physisch auf dem Spielfeld weiter präsent mit einem Schienbeinbruch.
Es kam dann auch so einem Umbruch bei den Linebackern, der Core, der Big Blue Fracking Crew, weil einige Spieler altersgemäß dann aufhörten, der Cast und Reasons. Und das löste sich ein bisschen auf, aber man holte dann auch relativ schnell neue, gute Leute dazu. Also es blieb bei einer guten Defense. 89 reichte dann seine Frau erstmals die Scheidung ein. Man versöhnte sich aber nochmal 1991 und blieb dann erst nochmal zusammen. Aber die hat natürlich wahnsinnig viel mitgemacht.
Klingt ganz danach.
Also in der Zeit ja nach dieser zweiten Drogentest war er clean. Also da ging es, aber er war sehr unleidlich, wenn er zu Hause war, um es mal so zu sagen. 1990 verweigerte er dann erneut das Trainingslager, denn diesmal wollte er jetzt 2 Millionen Dollar pro Jahr. Die Gespräche zogen sich dann bis in den September hinein und als sich die Saison immer mehr näherte, erhielt Taylor eine Geldstrafe von 2.500 Dollar pro Tag. Und nur 4 Tage vor dem Saisonauftakt kam er dann zurück und er unterzeichnete einen 3-Jahres-Vertrag für 5 Millionen Dollar. Und das machte ihn trotzdem zum bestbezahlten Defense-Spieler der Liga. Auch in dieser Saison war er dann zum 10. Mal im Pro Bowl, hatte allerdings wesentlich weniger Sex als vorher. Also so ein bisschen merkte man, der Raubbau an seinem Körper, der zeigt erste Spuren. Und mit Jeff Hotstetler hatte man einen neuen Quarterback, den man dazugeholt hatte. Aber der Phil Simms hatte jetzt quasi jemanden, der dann auch ab und zu spielt oder Spiele machte. Und der sollte ihn dann ablösen.
Ich erinnere mich an den, das habe eher so ein farbloser Typ. Ich meine, der wäre später auch verletzt, der Simms. Und dann hätte der Hostetler quasi übernommen.
Genau so ist es. Der verletzt sich dann in der Saison und übernimmt dann. In den Playoffs besiegten die Giants erst die Bears mit 31-3 und trafen dann im NFC Championship Game wieder mal auf die 49ers. Und auch diesmal gewannen sie mit 15-13. Nachdem Taylor 2 aufeinanderfolgende Blocks von den 49er Tight End Brad Jones und Fullback Tom Redman überwunden hatte und dann in das Backfield der 49ers gelang und so dann einen Fumble hervorruf von Roger Craig. Also das muss spektakulär gewesen sein. Also man gewann auch dieses Spiel halt 15-13, war wieder im Super Bowl, aber man war der klare Underdog. Man spielte im Super Bowl 25 gegen die Buffalo Bills. Und über die Bills, dass die jetzt nicht so erfolgreich waren in ihren Endspielen, hatten wir ja auch schon mal kurz gesprochen.
Ja, die waren immer mehr Endspiel, aber sie haben es eben nicht gewonnen, trotz Jim Kelly als Quarterback. Weil genau. Marv Levy war, glaube ich, der Coach.
Die waren ja 4-mal im Endspiel, leider nie gewonnen. Ja, das Spiel selber war schwierig. Man gewann im Endeffekt 20-19. Und kurz vor Ende hatten die Buffalo Bills die Chance, ein Field Goal zu erzielen. Und der Taylor war so nervös und so aggro, dass er dem einen Spieler, der eigentlich in diesem Field Goal Team, Defense Team war, quasi den Helm weggenommen hat und gesagt, ich laufe da jetzt rein.
Der hat dann bei den Special Teams mitgespielt, ernsthaft?
Ja, genau. Das hat nichts gebracht, wie er selber sagt. Er hat dann auch nicht hingeguckt. Und tatsächlich ging dieses Field Goal daneben und dadurch hatte man dann tatsächlich 20-19 gewonnen. Also, weil die Bills den verschießen, wurden sie dann doch Super Bowl-Sieger. Ja, das 1990, da kommen wir jetzt auch quasi schon dem Ende entgegen. Bill Parcells, der Trainer, hört auf und damit verliert er auch so seinen größten Fürsprecher im Team. Und der neue Trainer war Ray Hendley. Ja, 1991 gingen dann auch die Leistungen, wurden schwächer. Und der hat es zum ersten Mal dann nicht in den Pro Bowl in seiner Karriere geschafft. Und im Jahr 92 reichte dann seine Frau erneut die Scheidung ein. Und dieses Scheidungsprozess zog sich bis 1996. Unangenehmer Prozess, Sorgerecht um die Kinder, dass er dann verlor und die Frau allein das Sorgerecht bekommen hat und ähnliches.
Nicht schön.
Viele dachten, 92 wird die letzte Saison von Lawrence Taylor. Der erlitt dann einen Achillessehnenriss in diesem Jahr. Und wollte ja eigentlich aufhören. So wollte er dann allerdings nicht gehen. Und dann verlängerte er nochmal bis 93 unter dem neuen Trainer Dan Reeves, der die übernommen hatte.
Ja, der kam von den Broncos. Mhm.
Und hatten dann tatsächlich 93 nochmal eine recht erfolgreiche Saison. Sie beendeten die Saison mit 11-5 und kämpften um den ersten Platz der NFC.
Das ist gut.
Er spielte dann auch wieder regelmäßig und man gewann gegen die Minnesota Vikings in der ersten Playoff-Runde.
Wenigstens einen Sieg noch ab, oder?
Genau. Man spielte dann am 15. Januar 94 wieder mal gegen die San Francisco 49ers, aber diesmal mit Steve Young. Und das war ja auch wieder die Saison der 49ers.
Und Steve Young war auch nach Joe Montana richtig, richtig gut.
Ja, also die hatten ja zwei Top-Quarterbacks über Jahre quasi parallel. Ja, das war sein letztes Spiel für Lawrence Taylor. Und auf der Pressekonferenz des Spiels verkündete er dann seinen Rücktritt. Er war dann auch quasi für lange Zeit so der beste Defense-Spieler überhaupt mit 1089 Tackles, 132,5 Sacks.
Also von seiner Spielweise, aber auch von den Stats einfach ein Gigant der Defensive.
Ja, und jetzt hätte man ja gehofft, nachdem er ja jetzt mehrere Jahre zumindest was Drogen oder Kokain angehen clean war, dass jetzt er sich zur Ruhe setzen würde und ein besseres oder ein ruhigeres Leben führen würde. Aber,
ihm gewünscht, ja.
Wie er seinen Mitspielern am letzten Spieltag sagte, ich freue mich nur noch auf eins, wenn das Spiel vorbei ist oder wenn wir ausscheiden. Das Erste, was ich mache, ich ziehe mir eine Line rein. Also er hätte
bitte, ernsthaft?
Ja, er hat da jahrelang drauf
Nein.
gehofft, dass wenn das ist, wäre das Erste, was er macht. Nein, ja, nicht. Und das eskaliert total. In den nächsten 3 Jahren wurde er 2-mal von verdeckten Ermittlern der Polizei wegen versuchtem Kokainkauf verhaftet. Er verkehrte dann hauptsächlich so im Drogenmilieu und seine Wohnung war quasi mit weißen Laken, waren die Fenster verhangen, das sah aus wie in einem Crackhaus. Die Frau war ja endgültig weg. Und hielt das nicht mehr aus. Und das ging dann so richtig erstmal, dass man Angst hatte, der wird das nicht mehr lange überleben. Aber er fing sich dann nochmal, denn er wollte ja eigentlich ins Showbiz. Erst wollte er Unternehmer werden, hat er $10 Millionen in ein Geschäft gesteckt. Die waren dann weg. Da wurde er so ein bisschen betrogen. Da gab es dann auch Prozesse zu. Dann musste er sich 97 schuldig bekennen, dass er eine falsche Steuererklärung 1990 abgegeben hat und ähnliches.
Das kam knüppeldick.
Ja, für Steuerhinterziehung wurde er dann zu 3 Monaten Hausarrest und 5 Jahren Bewährung, 500 Sozialstunden verurteilt. Also es wurde nie langweilig. Der arbeitete dann auch als Experte beim Fernsehen, Sunday Night Football. Das lief aber auch eine Zeit. Und womit er in den 90er Jahren nochmal so richtig bekannt wurde, war dann Wrestling. Ich habe das damals selber gesehen, den Kampf gegen Bam Bam Bigelow.
Du hast das gesehen damals?
Ja, WrestleMania 11.
Ach, auf Tele 5 lief das.
Ja, doch, genau.
Ach, Bam Bam Bigelow, ja.
Ja, mit dem Undertaker und so, die waren ja damals alle da. Und da war das so eine Riesenaktion. Das war so ein Spaßkampf, aber alles für die Show. Also wie gesagt, er spielte ja dann in dem Oliver Stone-Film Any Given Sunday, also jeden verdammten Sonntag, mit. Mhm. Das hat ihm dann auch nochmal richtig bekannt gemacht. Er spielte dann auch in einigen Serien, die Sopranos.
Ach, der hat bei den Sopranos mitgespielt.
Ja, also als Gastrolle. Ne?
Super gerne gesehen. Also hat er mehr so Nebenrollen gespielt oder größeren.
Nee, ja, immer nur sich, immer so kleine Rollen. Ne?
Sich selbst mehr oder weniger. Ne?
Genau. Und er war auch die Stimme und Vorbild für eine Figur in Grand Theft Auto Vice City.
Ja, das ist ja mal Claim to Fame.
Ja, das passt ja. Er passt ja zu dem Spiel und er hat dafür auch geworben. Also das hat ihm dann auch nochmal Geld eingebracht. 1999 wurde er dann in die Hall of Fame aufgenommen, trotz seines schwierigen Lebenswandels und Drogenmissbrauch. Die Rede hat dann sein Sohn gehalten. Das war für ihn ein ganz besonderer Moment. Und er dankte dann vor allem auch den Giants-Besitzern und der Familie Mara, die ihn immer unterstützt hätten und ihn nicht hätten fallen lassen. Ja, danach wird es dann auch immer wieder taucht er quasi immer nur wieder auf mit irgendwelchen Skandalen. 2009 hatte er Probleme in seinem Privatleben. Da gab es eine Geschichte, dass seine zweite Frau ihn geschlagen haben soll. Da gab es dann auch einen Prozess.
Also er kam nicht so richtig aus den Schlagzeilen
raus. Nee, der hat dann mehrfach Fahrerflucht begangen. Da wurde er auch verurteilt. Und richtig schlimm wurde es dann 2010. Da wurde er angeklagt wegen Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens. In einem Holiday Inn in Montebello, New York. Ja, es stellte sich dann aber heraus, dass das eine Prostituierte war und der Zuhälter hätte zu ihr gesagt, sie soll ihm sagen, dass sie volljährig war, weil das hatte der Taylor gesagt, er hätte die extra gefragt. Also im Grunde wurde daraus gemacht, er wusste das nicht und er ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Man hat sich dann verglichen, er musste noch Geld zahlen. Ja, eine so unschöne Geschichte. Und das mit den Prostituierten kam dann auch immer wieder vor und auch immer wieder Drogen, die dann im Spiel waren. Angeblich wäre aber seit 2010 was härtere Drogen an, geht drogenfrei. Er wurde dann auch nochmal prominent erwähnt in dem Film Blindside. Na, da fängt der Film mit einem Sprecher aus dem Off an, der eine Lobhymne auf Lawrence Taylor hält. Denn der hat ja diese Position des Left Tackle quasi zu einer der Top-Positionen überhaupt gemacht. Und in diesem Film geht es ja um Michael Oher und der ist ja einer dieser Left Tackles, die extra wegen der Spielart von Lawrence Taylor quasi so besonders wichtig wurden. Und Sandra Bullock spielt ja in dem Film und die sagt dann auch in dem Film, Gott schütze Lawrence Taylor.
Oh, das ist richtig schön amerikanisch pathetisch.
Ja, es ging also immer wieder ein bisschen bergab. Es gab auch immer Probleme mit Geld. Er musste dann auch Teil seiner Trophäen verkaufen. Zuletzt soll er sich allerdings wieder gefangen haben. Und dieses Jahr war er ja auch nochmal kurz in den Schlagzeilen, weil der Rookie Abdul Carter des diesjährigen Drafts ja im Fernsehen gebeten hatte, ob er nicht die Nummer von Lawrence Taylor haben könnte. Die war ja, seit langer Zeit wurde die ja nicht mehr vergeben. Und der Lawrence Taylor hat dann aber natürlich sich direkt im Interview zurückgemeldet, das würde er auf keinen Fall tun.
Aber er lebt noch, das ist ja das Wichtigste. Ich meine, Bill Parcells hat ja gesagt, der wird keine 30.
Ja, er lebt noch und er ist jetzt auch immer mal wieder im Fernsehen, ne? Auch so, wenn jetzt so Top-Spiele sind, da wird er dann auch immer schon mal wieder interviewt. Ja, das war meine Geschichte über Lawrence Taylor und ich glaube, der hat mehr durchgemacht als so ziemlich jeder andere Sportler oder jedenfalls andere Footballspieler.
Ja, da kommen wenige ran. Also es war ja auf dem Feld wie auch neben dem Feld sehr unterhaltsam, aber auch spektakulär. Ja, total Spaß gemacht von dir über LT zu hören. Super, vielen Dank.
Ja, dann schauen wir mal, was wir nächste Woche dann wieder anstellen.
Es wird sportlich.
Also. Gut. Okay. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.